ARD Sounds.
Gelernt hat er eigentlich Terrorist. Al-Qaida, Al-Nusra-Front, immer irgendwas mit Islamisten. Aber jetzt ist er Präsident, Übergangspräsident in Syrien und er schürt Hoffnung auf Demokratie.
So können Lebenswege gehen. Und weil die Bundesregierung gerne Syrer abschieben möchte und dazu Beziehungen nach Syrien braucht, hat sie den syrischen Ex-Islamisten und Übergangspräsidenten jetzt eingeladen. Roter Teppich, Bundespräsident, Kameras.
Das alles geschieht aber so ein bisschen mit zugehaltener Nase, wie man aus dem Statement des deutschen Außenministers dazu raushören kann.
Ich sehe auch keine andere politische Kraft anstelle des Präsidenten Al-Jarrah, die jetzt das vollbringen könnte. Deswegen setzen wir auf diese Karte.
Kann man mit einem Ex-Terroristen Staat machen? Muss man das sogar, wenn er einen Diktator mitbesiegt hat, demokratischen Wandel verspricht und die einzige Figur ist, auf die sich so unterschiedliche Bevölkerungsgruppen wie in Syrien einigen können?
Oder sind nicht die regelmäßigen Übergriffe auf Minderheiten in Syrien Zeichen genug, dass hier wieder nur ein autoritärer Machthaber entstehen wird, mit dem Deutschland sich einlässt, nur um Migranten loszuwerden?
Das sind einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten, wir sind befreundet, kennen uns seit Ewigkeiten und diskutieren immer, wenn wir uns sehen, kontrovers über aktuelle Themen. Denn wir sind gern gut informiert.
Nur halt selten einer Meinung, auch nicht bei der Frage, ob eine Erhöhung der Mehrwertsteuer in Deutschland um ein paar kleine Prozentpünktchen ein zwar unschönes, aber leider auch unvermeidbares Mittelchen wäre, um den Staatshaushalt zu sanieren.
Oder ob diese Maßnahme nichts anderes ist als ein Offenbarungseid der Koalition, wie etwa die Grünen kritisieren. Das sind unsere Themen in dieser Folge von 7 Tage wach.
Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gefällt er doch vielleicht auch euren Freunden oder Bekannten. Wir freuen uns über Verbreitung. Einfach ARD Sounds App öffnen und dann Folge teilen an Freunde von euch, die zum Beispiel die Mehrwertsteuer als finales Lenkungsinstrument in verzwickten Haushaltsfragen einfach sehr schätzen.
Ja, oder Bekannte mit Hang zu diplomatischen Drahtseilakten unter besonderer Berücksichtigung der geopolitischen Situation im Nahen Osten.
Die könnte das interessieren, also im Grunde also alle.
ARD Sounds, das ist die Plattform. Dann reden wir als erstes über Ahmed Al-Jarrah, den syrischen Übergangspräsidenten, und über seinen Besuch in Deutschland in dieser Woche. Große Kritik daran, dass Friedrich Merz ihn empfangen hat, aber auf der anderen Seite muss man sagen, auch großer Jubel von Teilen der syrischen Community in Deutschland, die auf Frieden hoffen, auf Stabilität in ihrem Heimatland.
Aber auch große Unsicherheit bei vielen Syrern, die den Kanzler hören. Wie er sagt, 80% der Syrer hier sollten in den kommenden 3 Jahren in ihr Heimatland zurückreisen.
Das war aber nicht die Zahl des Kanzlers. Das war das, was vermeintlich der syrische Präsident sich gewünscht hat, damit Leute kommen, zurück nach Syrien kommen und Syrien wieder mit aufbauen. Merz hat das dann nur wiedergegeben, meinte er. Und Al-Jarrah hat dann später gesagt, so hat NTV das zumindest gemeldet, so genau hätte er das jetzt aber auch nicht gesagt mit den 80%. Also es ist nicht ganz klar, wer jetzt diese Zahl wie gesagt und wie gemeint hat.
Da können wir auch gleich noch drüber diskutieren. Fakt ist jedenfalls, der syrische Übergangspräsident war früher Kopf einer islamistischen, dschihadistischen Gruppierung. Es gibt in seinem Land immer noch Gewalttaten an Minderheiten und Deutschland empfängt ihn mit militärischen Ehren und auf dem roten Teppich.
Ja, und das ist auch gut so, weil ohne den Mann wird es nicht gehen. Also es ist gut, dass eine Atmosphäre geschaffen wird, in der man reden kann, verhandeln kann und kooperieren kann.
Tja, das ist die Frage. Ist das gut und richtig so, dass Deutschland diesen syrischen Übergangspräsidenten so empfängt, ihn ernst nimmt als Partner, oder macht die Bundesregierung das nur, um möglichst schnell Syrer abzuschieben? Und die Sicherheitslage im Land ist ihnen eigentlich gar nicht so wichtig?
Das diskutieren wir jetzt. Also Ahmed Al-Jarrah, seit Januar 2025, seit dem Sturz und der Flucht vom früheren Machthaber Assad, der Übergangspräsident von Syrien, war in Berlin, hat im Nobelhotel Ritz-Carlton geschlafen, enorme Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt, alles abgeriegelt und so. Also ein enorm wichtiger Staatsbesuch, hieß es in der Presse, weil sich ja nicht zuletzt an der künftigen Zusammenarbeit der syrischen Regierung, der aktuellen mit der deutschen Regierung, entscheiden würde, wann, wie, wo, wie viele syrische Geflüchtete zurückkehren.
Aber nicht nur ein enorm wichtiger Staatsbesuch, sondern auch ein enorm umstrittener Staatsbesuch. Denn Al-Sharaa war früher Terrorist. Das kann man alles beim Redaktionsnetzwerk Deutschland so nachlesen. Aufgewachsen in Damaskus, später laut Financial Times Mitglied der Terrororganisation Al-Qaida, hat mit denen im Irak gekämpft, war dann inhaftiert, hat dann in Syrien einen Ableger der Al-Nusra-Front gegründet, auch wieder Islamisten. Später ein anderes Bündnis von islamistischen Milizen, mit denen er auch maßgeblich am Sturz von Assad beteiligt war.
Naja.
Und seit etwas über einem Jahr ist er jetzt eben Übergangspräsident. Aber kein gewählter wohlgemerkt, sondern einer von oben. Also einer, auf den sich verschiedene politische und militärische Gruppierungen im Land jetzt erstmal geeinigt haben.
Aber es ist doch trotzdem gut, dass sie einen gefunden haben, auf den sich dann so viele einigen können. Und der ja von Anfang an gesagt hat, übrigens 2024 schon, gesagt hat, wir wollen ein demokratisches Syrien. Wir wollen eine Verfassung, wir wollen Wahlen.
Ja, das hat er gesagt. Er wurde bis November 2025 immerhin vom UN-Sicherheitsrat als islamistischer Terrorist eingestuft. Da musste er erstmal reinkommen und mit Sanktionen auch belegt. Und im März 2026, also kein halbes Jahr später, läuft er in Deutschland über den roten Teppich und gibt dem Bundespräsidenten die Hand. Ja, das ist schon ein bisschen. Nicht.
Ja, also er war Mitglied verschiedener islamistischer Organisationen.
Der war Chef. Der hatte Kontakte zum IS und zu Al-Qaida.
Aber von denen hat er sich schon vor Jahren losgesagt. Also ich finde es wirklich extrem schwer, von hier aus so selbstbewusst zu bewerten, warum war jemand aus dieser Region, zu welcher Zeit und aus welchem Grund bei welcher Organisation und was bedeutet das dann für heute? Also ist es am Ende nicht wichtiger, dass er seit Beginn seiner Präsidentschaft, seiner Übergangspräsidentschaft betont, wir wollen Frieden, wir wollen Sicherheit, wir wollen ein Syrien, was aus verschiedenen Kulturen besteht, die alle ihre Rechte haben.
Aber das ist genau, daran kann man ihn ja auch messen. Also es wurde jetzt im Vorfeld von dem Staatsbesuch jetzt ja auch nochmal deutlich, dass Minderheiten eben nicht jeden Tag friedlich in Syrien leben können, weil es immer wieder Übergriffe gibt, bis hin zu regelrechten Massakern an Drusen, an Christen, an Alawiten, nicht zuletzt auch an Kurden. Also was sollen denn all diese Syrer jetzt denken, dass der Mann, der das mindestens zulässt, hier empfangen wird wie ein Partner? Die sehen das ja auch.
Naja,
und gucken sich
also
das an.
Erstens, er hat diese Übergriffe ja nicht gut geheißen oder gerechtfertigt oder so. Ne? Und er sagt, er will ein vielfältiges Syrien, wie gesagt. Und man muss auch anerkennen, er ist der offizielle Vertreter Syriens, der in seinem Land ganz offensichtlich von zumindest breiten Teilen der Bevölkerung, wenn auch nicht von allen, akzeptiert ist. Und ich habe einen jungen Syrer gehört, Khaled heißt der in Berlin, den ein Kollege vom RBB Hörfunk vor dem Hotel des syrischen Übergangspräsidenten getroffen hat, ne? Der da war, um zu jubeln.
Halt ein neuer Präsident, der ist viel wichtiger als unsere Alte. Unsere Alte hat uns halt umgebracht, unsere Leute und so wie meine Cousins und so sind da gestorben. Und halt der ist anders. Der ist viel, viel besser. Der macht halt unser Land besser. Der war in Saudi-Arabien, so wie in den USA und so. Und es freut uns, dass halt Deutschland ihn hierher gebracht haben. Und vielen Dank halt für Deutschland, dass wir hier gelebt haben.
Ja klar, es ist natürlich rührend, wenn man ihn jetzt so hört. Aber wenn du in
ist
Syrien...
Ist es aber wirklich.
Natürlich, aber es gilt ja auch nur, wenn du in Syrien eben nicht zu den Minderheiten gehörst und deine Familie unter Assad gequält und getötet wurde. Klar, da bist du jetzt voller Hoffnung jetzt, das verstehe ich auch. Ich glaube nur, dass die Chance halt ziemlich groß ist, dass auch diese Leute wieder enttäuscht sein werden. Und ich glaube auch, dass viele andere, als der gerade gehörte junge Mann, eher Angst haben, dass sie bald abgeschoben werden in ein vermeintlich sicheres Syrien.
Aber ich verstehe dann die Logik nicht. Ja, und weil es diese Gefahr gibt, lässt man sich dann aber auf die neuen Machthaber in Syrien gar nicht erst ein? Also ich bin ehrlich gesagt da beim Realismus eines Außenministers Wadefuhl.
Ich sehe ja auch keine andere politische Kraft anstelle des Präsidenten Al-Sharaa, die jetzt das vollbringen könnte. Deswegen setzen wir auf diese Karte.
Und Merz hat es ja auch angesprochen, der Bundeskanzler, was Deutschlands Erwartungen sind. Er hat klar gesagt, die Gewalt gegen Minderheiten muss aufhören in dem Land. Und ich finde das nicht wenig, also dass er das so wirklich so klar formuliert, auch öffentlich. Und Al-Sharaa hat gesagt, dass der Rechtsstaat für Syrien das Wichtigste sei. Warum soll man denn auf dieser Grundlage nicht erstmal arbeiten, sondern ihm sofort umfassend misstrauen?
Klar, diplomatische Kanäle so oder so, aber selbst dann, solche Gespräche kann man ja auch etwas leiser führen, hinter den Kulissen führen und erstmal abwarten und prüfen, ob die Situation wirklich so ist, wie sie sich darstellt. Oder sich auf neutralem Boden am Rand von irgendeinem Gipfel treffen, was weiß ich. Aber das mit militärischen Ehren und allem Pipapo, so Vorschusslorbeeren, das hätte doch nicht sein müssen. Und das darf man, glaube ich, als Statement schon auch verstehen, oder? Die beiden eint halt auch ein gemeinsames Interesse, ne? Also Merz und Al-Sharam.
Naja, dass möglichst schnell möglichst viele Syrerinnen und Syrer zurückgehen nach Syrien.
Ja, genau.
Aber ja, aber was ist daran jetzt grundsätzlich das Problem?
Naja, Al-Sharam wünscht sich, dass möglichst schnell möglichst viele zurückgehen und beim Wiederaufbau helfen.
Genau.
Ob er das nun so gesagt hat mit den 80% in 3 Jahren, also das wären 750.000 Menschen innerhalb von 3 Jahren. Ja, oder ob er es anders gesagt hat. Merz jedenfalls hat diese Zahl einfach dankbar offensichtlich und ungeniert aufgenommen und noch dazugefügt, dass Deutschland vor allem straffällig gewordene Syrer schnell loswerden möchte und er den Präsidenten bittet, die doch aufzunehmen.
Ja,
dabei sind von den rund 1 Million Syrern nur rund 10.000 aktuell ausreisepflichtig, also Straftäter zum Beispiel, die aber die kleinste Gruppe davon sind.
Ja.
Das ist natürlich ein Problem, was gelöst werden muss, aber um die 10.000 kann es Merz ja nicht gehen. Weil
da vermischen sich jetzt aber mehrere Sachen.
Also sagen wir es doch, wie es ist. Die meisten Syrer wollen erst dann zurück, wenn es zu Hause in Syrien sicher ist. Und Deutschland kann die Leute auch erst moralisch und rechtlich einwandfrei gegen ihren Willen rausschmeißen, wenn Syrien wirklich sicher ist. Vor allem die fast 300.000, die einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit hier in Deutschland nachgehen. Also Menschen, die man übrigens hier gut gebrauchen könnte, die hier fehlen werden, wenn die weg sind. Ne? Aber das nur am Rande. Also ja. Was macht man? Man kooperiert mit einem zweifelhaften neuen Machthaber, unterstützt ihn, erklärt schnell das Land als sicher, um sich der Geflüchteten möglichst schnell zu entledigen. Ich finde das schädlich.
Na, jetzt haust du aber raus. Also es kommt in deinem Denken nicht vor, dass dieser Plan auch als Win-Win-Win aufgehen könnte. Deutschland unterstützt die Übergangsregierung. Die schafft es, das Land einigermaßen zu stabilisieren und eine Ordnung zu schaffen, unter der alle leben können und alle leben wollen. Mal als Vision. Die meisten Syrerinnen und Syrer gehen zurück, weil sie können, manche vielleicht, weil sie müssen, okay, und bauen da ein Syrien auf, was stabil ist und was einen total positiven Einfluss auf diese ganze Region auch haben kann. Verstehst du?
Ja.
So, weil du
ja,
hast einen instabilen Iran im Moment, instabiler Libanon, instabiles Palästina sowieso, Irak. Und stell dir mal vor, mittendrin ein stabilisiertes, halbwegs demokratisches, funktionierendes Syrien. Gold wert.
Aber come on, das glaubst du doch selber nicht. 50 Jahre Diktatur, 10 Jahre Bürgerkrieg. Also was meinst du denn, wie lange das dauert, bis man das repariert kriegt? 2 Jahre? Das dauert 20 mindestens.
Aber wenn man die Messlatte an die Leute, die diesen Übergang gestalten könnten, so hoch legt, wie du das jetzt machst, dann gibt es überhaupt keine Chance. Weil ohne Hilfe von außen, und da spielt Deutschland auch eine wichtige Rolle, wird Syrien das nicht schaffen. Also wann willst du denn dann anfangen, aktiv zu werden?
Also über 200 Millionen Euro hat Deutschland letztes Jahr an Wiederaufbauhilfe nach Syrien gegeben. Dieses Jahr soll es wieder ungefähr genau die Summe sein. Also es wird geholfen. Aber was ist, wenn sich der neue Machthaber am Ende doch als islamistischer Autokrat entpuppt, der er vorher war, der gar kein echtes Interesse an einem Syrien hat, in dem alle Syrer sich leben können?
Aber
so?
Deutschland gibt kein Geld direkt an die Regierung oder an den Übergangspräsidenten. Deutschland gibt Geld an Hilfsorganisationen und an die Vereinten Nationen. Für deren Syrien-Topf.
Ja, es stabilisiert ja auch den Präsidenten.
Ja, das soll's ja auch.
Gut, also dann kann man eigentlich nur hoffen, dass dein Szenario irgendwie realistisch bleibt, auch für die 25 Millionen Syrer in Syrien.
Ja, die mit Sicherheit größtenteils auch einfach nur Frieden wollen und keinen neuen Bürgerkrieg. Bevor es weitergeht, kleiner Podcast-Tipp von uns für alle, die der Klimawandel beschäftigt und die vielleicht, wie wir ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen verzweifelt sind, weil es so gar keine Aussicht gibt, dass man wirklich was machen kann.
Das ARD-Klima-Update will das Problem konstruktiver angehen und hat sich das Motto gegeben, vom Problem zur Perspektive. Alle 2 Wochen besprechen die Kolleginnen und Kollegen neue Einblicke und innovative Lösungen, was wirklich gegen den Klimawandel helfen würde.
ARD Klima Update jeden 2. Mittwoch neu in ARD Sounds. Und nun weiter mit der Mehrwertsteuer.
Ach, schön.
Die Mehrwertsteuer zu erhöhen, wäre nun das größte Gift für unsere Konjunktur und vor allen Dingen für die gesamte Nachfrage. Es würde eine unverhältnismäßig große Belastung der privaten Haushalte auslösen. Und deswegen möchte ich keine Mehrwertsteuererhöhung machen. Wir wollen sie nicht und wir machen sie auch nicht. Es hat keinen Sinn, an der Steuerschraube weiter zu drehen.
Ja. So spricht der Bundeskanzler, allerdings nicht mehr heute. Das war nämlich, als er noch nicht Bundeskanzler war, vor gut einem Jahr im Wahlkampf in Berlin.
Aber inzwischen ist er kein Wahlkampf mehr, sondern es ist Regierung für Merz. Und diese Regierung diskutiert jetzt eben doch ernsthaft die Idee einer Erhöhung der Mehrwertsteuer. Denn jeder Prozentpunkt mehr würde ca. 16 Milliarden Euro zusätzlich in die Staatskassen spülen. Und da ist die Versuchung, jetzt also doch an dieser Steuerschraube zu drehen, sagen wir mal, nachvollziehbar.
Ja, ganz ehrlich, ich habe das neulich morgens im Halbschlaf im Radio gehört und dachte, der Moderator hat sich versprochen. Weißt du, ich bin davon wach geworden dann. Ich dachte, lustig, jetzt hat er Erhöhung gesagt. Ich war fest davon überzeugt, es geht um vorübergehenden Verzicht auf die Steuer.
Die
weißt du,
also ich bin den Kollegen gegenüber.
Also ich konnte es nicht fassen, dass das jetzt in diesen Tagen ernsthaft erwogen wird, die Steuern auch noch anzuheben.
Geht mir gar nicht so. Also ich denke, bei knappen Kassen, weiß ich nicht, kann man darüber nachdenken, wie man diese Kassen füllt. Es kommt halt dann drauf an, was davon finanziert wird, sprich, wie wird dieses Geld dann ausgegeben. Um da gleich mal reinzugehen mit Zahlen, im europäischen Vergleich ist unsere Mehrwertsteuer nicht so hoch. Also 19% haben wir jetzt, der ermäßigte Steuersatz auf diverse Produkte ist 7. Die anderen Länder liegen oft so zwischen 20% und 23%, die höchste sogar bei 27% in Ungarn, skandinavischen Länder mit 25%. Also es ist jetzt
gibt aber auch Leute, die noch drunter liegen, also oder Länder, Luxemburg 17% zum Beispiel. Luxemburg. Also, aber das sagt eh nichts aus, dieser Vergleich, finde ich. Ich habe mir das auch angeguckt, aber am Ende müsste man ja alle anderen Steuern noch mitvergleichen. Man weiß ja nicht, wie die Belastungen ansonsten aussehen, um wirklich zu sehen, wie hoch die Steuerlast, weißt du, im Vergleich wirklich ist.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass am Ende dieser europäische Vergleich ausschlaggebend sein wird in der Argumentation, weil du trotz aller unterschiedlicher Steuersysteme immer noch sagen kannst, guck mal auf die anderen, hier ist die Steuer ja gar nicht so hoch. Hm. Also man kann es vorwegnehmen, es ist niemand wirklich jetzt Fan davon, von dieser politischen Idee. Die CDU sagt, das ist schlecht für die Wirtschaft, die SPD sagt, das belastet vor allem Geringverdiener. Und der Bund der Steuerzahler sagt, das belastet eigentlich alle. Hier, ich habe deren Präsident Rainer Holznagel, den habe ich gesehen bei Welt TV am letzten Sonntag.
Das ist eindeutig eine kräftige Steuererhöhung für alle. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn wir beispielsweise die Mehrwertsteuer für Lebensmittel absenken, wieso vielleicht sogar auf null reduzieren und dafür die reguläre Mehrwertsteuer auf 22% erhöht wird, das schwebt ja im Groben und Ganzen vor, dann sind das für den Staat insgesamt 40 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Und für einen ganz normalen Haushalt wäre das eine Mehrbelastung im Jahr von 350 Euro.
Das ist halt nur so ein bisschen die Frage, was der Bund der Steuerzahler für einen normalen Haushalt hält. Ne?
Aber das Prinzip stimmt ja. Alle zahlen mehr und gerecht ist was anderes. Aber es kommt richtig viel Geld dann rein, ne? Also einfach so. Das ist ja schon verlockend.
Es ist halt der Rasenmäher unter den Steuerinstrumenten, ne? Das habe ich auch noch irgendwo gelesen. Also, und das Bild finde ich ganz passend. Einmal über alles rüber rasieren. Zack, 21% oder meinetwegen 22%. Aber es ist halt super, super ungerecht. Weil wenn du den Großteil von deinem Gehalt für die Dinge des täglichen Lebens ausgeben musst, sprich Einkäufe und deine monatlichen Rechnungen, ja, dann wirst du von einer Erhöhung der Mehrwertsteuer viel, viel, viel härter getroffen, als wenn du für den Routinekram nur den kleineren Teil deines Einkommens ausgeben musst, weißt du?
Ja, also sprich, Geringverdiener werden mehr belastet als Besserverdiener, ja, bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer. Das ist so, ja. Von Vermögenden gar nicht zu sprechen, die interessiert das überhaupt nicht. Das Ding ist, das ist ja eine Geheimsteuer so ein bisschen, ne? Also angenommen, du zahlst bisher 50 Euro für deinen Einkauf, dann kostet der dann eben, was weiß ich, 51,09 Euro, ja, bei einer leicht angehobenen Mehrwertsteuer. Also fast unmerklich, nur bei kleinen Einkommen läppert sich das dann natürlich zusammen und, ja, wird richtig spürbar im Laufe,
ja,
des Monats.
Also
natürlich.
Ich dachte, wenn so eine SPD-Regierung irgendwie mit dran ist, wenn man die kleinen Leute entlasten will, weißt du, aber da muss man irgendwie, und wenn man dann noch gleichzeitig einen Haushalt sanieren möchte, dann muss man ganz andere Sachen machen, wenn du mich fragst. Vermögenssteuer, was ist mit der eigentlich geworden? Erbschaftssteuer, Finanztransaktionssteuer, solche Ideen gab es alle mal. Steuerschlupflöcher schließen, sowas. Also bei Maischberger letzte Woche war die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann zu Gast. Mhm. Die hat davon gesprochen, dass es schon einige Entlastungen für Unternehmen gegeben hat oder dass die anstehen, Investitionsbooster zum Beispiel, verbesserte Abschreibung für Elektroautos, Senkung der Körperschaftssteuer, die die Unternehmen zahlen müssen, zum Ende der Legislatur ist, ja, schon in Aussicht gestellt. Und das muss auch noch alles mitfinanziert werden, zusätzlich zur Lücke. Und wenn jetzt die Mehrwertsteuer dafür erhöht werden würde, sagt sie,
dann hätte man den Klassiker. Ja, die Reichen werden entlastet, die auch zu wenig Steuern zahlen im Vergleich zu ihrem Einkommen. Und die Mehrwertsteuer, die die Mittelschicht und die Armen belastet, die wird erhöht. So, und das darf auf gar keinen Fall passieren.
Ja, wie gesagt, also wenn das mit entsprechenden Entlastungen einhergeht, die bei denen ankommen, die davon dann wirklich hart getroffen werden, finde ich es hinnehmbar. Also jetzt, damit wir uns nicht falsch verstehen, ne, wenn vor allem so, sag ich mal, der nicht notwendige Konsum da getroffen wird, was weiß ich, Spielekonsolen, Heckspoiler, solche Sachen, das...
Heckspoiler.
Das finde ich jetzt, gehört jetzt nicht zur Daseinsvorsorge. Also ja, das ist nicht, oder?
Aber das geht nie wieder weg. Weißt du, es ist ja schon klar, oder? Also nach unten geht so eine Mehrwertsteuer nie wieder. So, und das jetzt, wo es über die letzten Jahrzehnte eh schon einen Rückgang der realen Kaufkraft gegeben hat von Normalverdienern und gleichzeitig aber einen so großen Zuwachs an Vermögen, wir hören es immer wieder von den Allerreichsten. Also es wäre doch an der Zeit, mal einen anderen Teil der Gesellschaft stärker zu beteiligen an den Kosten.
Ja. Oder du gleichst es halt aus, was an Belastungen dann bei geringer Verdienenden dazukommt. So, da fand ich das ganz interessant, dass dann ausgerechnet ein sehr sozialer Vorschlag von Jens Spahn kommt, vom Unionsfraktionschef, sonst eigentlich nicht bekannt für sowas. Der hat gesagt, er kann sich vorstellen, im Gegenzug zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer dann komplett auf die Steuer zu verzichten bei Grundnahrungsmitteln. So, und das käme dann ja wieder Leute mit geringen Einkommen zugute, wenn die gar keine Steuern auf Lebensmittel zahlen würden.
Ja, aber warte mal, aber der Satz, der liegt ja eh nur bei 7%. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Einkauf auf einmal ein Fünftel, also 90% weniger kostet.
Ja,
dann.
Aber 2% rauf auf der einen Seite, 7% bei Lebensmitteln runter. Ich glaube, die Gesamtrechnung ist okay.
Wenn das überhaupt weitergegeben wird. Also in der Gastro haben wir es ja jetzt gesehen, da gab es ja die Absenkung wieder auf den ermäßigten Steuersatz mit 7%, aber auf der Speisekarte sieht man das nicht.
Ja, aber bei der letzten Mehrwertsteuererhöhung wurde der Moment teilweise ja sogar genutzt, um die Preise noch mehr zu erhöhen. Ne? Das war ja damals vor 20 Jahren, da ging es von 16% auf 19% drauf. Ja, das war aber auch schon unter einer schwarz-roten Koalition.
Ach,
ne?
Siehst du mal.
Naja, damals gab es 30-40% Preissteigerung, habe ich gelesen, hat Bund der Steuerzahler gesagt. So unter diesem Deckmantel der Steuererhöhung, ne, haben manche dann diverse Waren echt richtig, richtig hochgepeitscht. Das grundsätzliche Problem ist ja, da geht es dem Haushalt nicht anders als dir und mir, es fehlt Geld. Wir haben für dieses Jahr, also nicht wir beide, sondern eben der Bundeshaushalt, wir haben dieses Jahr ein Defizit von 30 Milliarden Euro in diesem Bundeshaushalt. Laut Bundesfinanzministerium Zahlen vom Februar. Und wenn du guckst, was die Koalition noch vorhat, wird die Lücke eher größer werden. Die CDU hat Steuersenkungen versprochen, die SPD wünscht sich höhere Sozialausgaben, Stichwort Rente.
Ja. Also ich weiß nicht, es ist halt Krise, oder? Also ich meine, da machen wir uns doch mal nichts vor. Jetzt haben wir zuletzt die hohen Spritpreise wegen des Kriegs im Iran und das bei noch nicht überstandener Inflation, die jetzt vielleicht auch wieder schlimmer wird. Dazu ist immer noch die marode Infrastruktur, die modernisiert werden muss, wo hier Gelder rumgeschoben werden, das immer noch nicht bezahlt. Ein teures Gesundheitssystem.
Da gab es ja jetzt übrigens diesen Vorschlag, ne, von dieser Kommission aus Expertinnen und Experten, diese 66 Thesen oder was wie man das reformieren könnte. Das so, können wir uns auch nochmal angucken.
Das sind alles Dinge, die gemacht werden müssen und dazu eben die Weltsituation. Ich finde, in so einer Lage ist das doch zulässig, dann auch mal wieder Schulden aufzunehmen, statt der Bevölkerung, die also jetzt immer mehr zuzumuten. Vor allen Dingen, ich meine, es heißt dann immer Schulden aufnehmen und den Generationen, aber wenn man das Geld vernünftig investiert in Maßnahmen, die künftig mehr Einnahmen generieren, dann sind das nicht nur Schulden, dann sind das Assets.
Ja,
Assets.
Das ist die andere Option, die schon alle kommen sehen übrigens.
Was?
Schuldenbremse umbauen. Aber dafür könnte eine Grundgesetzänderung nötig werden. Dafür bräuchte sie dann nicht nur die Grünen, sondern auch die Linken für eine Zweidrittelmehrheit. Und das will die CDU wiederum auf keinen Fall.
Aber Mehrwertsteuer erhöhen ist doch auch Mist. Also übrigens auch jetzt nicht nur mit Blick auf Ungerechtigkeiten, sondern auch wirtschaftlich. Hier, Marcel Fratscher vom DIW in Berlin, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der hat vor über einem Monat das schon bei NTV vorhergesagt, ne? Dass die Debatte kommt, die wir jetzt haben mit der Mehrwertsteuererhöhung. Und dass es keine gute Idee ist, hat er damals auch schon gesagt. Hier.
Eine Mehrwertsteuererhöhung ist kontraproduktiv, weil sie letztlich die einheimische Nachfrage weiter drosseln würde. Und wir wissen ja gerade, dass die Lebensmittelpreise in den letzten Jahren deutlich angezogen haben, dass wir einen sehr schwachen privaten Konsum haben, weil eben vor allem Menschen mit geringen, mittleren Einkommen durch die Preiserhöhungen ja nicht das Geld haben, ihre Ausgaben weiter zu erhöhen. Menschen mit hohen Einkommen legen das Geld lieber auf die hohe Kante.
Ja, es ist eh klar, es ist eine Art letzte Rettung für die Haushaltssanierung, aber es ist nicht so unwahrscheinlich, dass diese letzte Rettung, dass diese Erhöhung kommt, weil das ist ein Ding, bei dem keine von beiden Regierungsparteien geliebte Projekte aufgeben muss. Die CDU-CSU darf ihr Ehegattensplitting behalten, muss nicht über höheren Spitzensteuersatz reden und die SPD kann die Rentenfestschreibung finanzieren.
Also was, dann kommt die Erhöhung, weil es schnell gemacht und gibt Geld, sagst du, oder was?
Naja, mit Prognosen ist das so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn Donald Trump ein Ultimatum stellt, kann dann doch auch ganz anders kommen, aber also wundern wird es einen nicht.
Was war sonst noch?
Israel hat die Todesstrafe für Terroristen eingeführt.
Oh Gott, ja, also das ging ja fast ein bisschen unter, weil alle so sehr mit dem Krieg gegen Iran und den Militäreinsätzen im Libanon und so weiter beschäftigt sind. Das ist, also das klingt für mich super grausam. Also erklär mal kurz, was da genau verabschiedet wurde.
Also die Knesset, das israelische Parlament, hat in dieser Woche ein Gesetz verabschiedet, was israelische Militärgerichte dazu verpflichtet, gegen Terroristen unter bestimmten Umständen den Tod durch den Strick zu verhängen.
So, okay. Und was heißt jetzt unter bestimmten Umständen?
Hat der ARD-Korrespondent, den ich gehört habe, in einem Beitrag im Deutschlandfunk so beschrieben: Das Gesetz sieht vor, dass Palästinenser, die vor israelischen Militärgerichten in den palästinensischen Gebieten wegen tödlicher Anschläge verurteilt werden, die Todesstrafe bekommen und diese innerhalb von 90 Tagen erhängt werden sollen. Es gibt
Also habe ich das doch richtig verstanden, dass dieses Gesetz nur für palästinensische Terroristen gilt, ja? Also was ist jetzt, wenn radikale jüdische Siedler im Westjordanland Leute umbringen?
Naja, also wenn man sich anschaut, wen das de facto betrifft, also bei der Tagesschau stand es so: Die Todesstrafe gelte nur für jemanden, der absichtlich den Tod einer Person herbeiführt, mit dem Ziel, einem israelischen Staatsbürger oder Einwohner zu schaden, aus der Absicht, die Existenz Israels zu beenden. Ja. Bisschen verschwurbelt und so, aber so steht es offenbar genau in dem Gesetz drin.
Also das heißt, jüdische Terroristen, die Palästinenser töten, betrifft das Gesetz nicht, weil die wenden sich ja nicht gegen die Existenz Israels.
Genau. Und das Gesetz lässt den Militärgerichten halt auch keinen Spielraum mehr, eine andere Strafe zu verhängen als die Todesstrafe, wenn eben diese Kriterien erfüllt sind.
Also initiiert wurde das Gesetz ja vom Minister für nationale Sicherheit, dem rechtsradikalen Itamar Ben-Gvir. Der hat gesagt, ein Terrorist, der zum Töten geht, soll wissen, er wird an den Galgen kommen. Also quasi ein martialisches Gesetz, um Terroranschläge zu verhindern.
Ja, also diese Erklärung mit der Verhinderung von Terroranschlägen habe ich von anderen auch schon gehört. Zum Beispiel von Avigdor Liebermann, auch im Deutschlandfunk, der sitzt in der Knesset in Opposition, war früher mal Verteidigungsminister und hat auch für das Gesetz gestimmt.
Die Todesstrafe ist nichts, was man wahllos anwendet. Man kann sie wirklich nur in Ausnahmefällen verhängen, aber man muss dieses Instrument namens Todesstrafe für Terroristen in seinem Arsenal behalten. Die meisten von ihnen sind Mörder, die meisten sind Monster. Wenn sie losziehen, um Juden zu schaden, hoffen sie alle, dass sie beim nächsten Gefangenenaustausch ausgetauscht werden, dass sie überleben und jemand sie freilässt. Deshalb ist diese Maßnahme wirksam.
Also ich finde, Todesstrafe kannst du nicht machen, egal. Aber natürlich ist das, was hier adressiert wird von Liebermann, das ist ja ein Problem, ne? Also mit jedem palästinensischen Terroristen, den Israel festnimmt und ins Gefängnis steckt, wächst ja die Gefahr, dass Israelis entführt werden, um den Inhaftierten frei zu pressen.
Ja,
so, also.
Aber das glauben die doch selber nicht, dass die Aussicht auf eine Todesstrafe radikalisierte, zum Äußersten entschlossene islamistische Terroristen von ihren Taten abhalten wird. Also das alles ist ja immer noch eine Reaktion auf den 7. Oktober 2023, ne, den Überfall der Hamas auf Israel. Aber das nimmt doch niemand an, dass Menschen, die sowas planen wie den 7. Oktober, sowas durchführen und dabei ja sowieso auch riskieren, erschossen zu werden, dass die dann sagen, oh nee, bei der Strafandrohung machen wir das lieber nicht. Das ist doch Quatsch.
Wenn man dem folgt, dann kann man sagen, das ist eine Art Rachegesetz.
Ja, und es gibt so ein Gesetz in der Form in keinem anderen Land der sogenannten freiheitlichen Welt, habe ich in einem Kommentar vom Bayerischen Rundfunk gehört.
Aber die Rechtsradikalen in Israel, die wollten das Gesetz ja schon lange, ne? Also auch schon vor dem Überfall der Hamas. Also das Ding ist nur, dass die jetzt in der Regierung sitzen, weil Premierminister Netanyahu die ja brauchte, um an der Macht zu bleiben. Und jetzt ist die Stimmung aber so im Land, dass die das auch durchbekommen.
Ja, Netanyahu hat ja auch mit Ja gestimmt, ne?
Ja, ich weiß. Also insgesamt war es aber schon, also denkbar knapp, 62 Ja-Stimmen von insgesamt 120, 48 Nein-Stimmen und der Rest hat sich enthalten.
Ja. Ich meine, das Gesetz ist auch in Israel total umstritten. Ne? Da gibt es ja jetzt wirklich nicht nur Leute, die sowas bejubeln. Es gab sofort Demonstrationen dagegen. Es gab Petitionen, verschiedene NGOs, die Klage eingereicht haben beim obersten Gerichtshof in Israel, weil sie sagen, dieses Gesetz ist rassistisch und es ist am Ende auch verfassungsfeindlich.
Ja. Allein, dass die Tod durch Erhängen da reingeschrieben haben. Weißt du warum? Weil sich die Militärärzte schon im Vorfeld geweigert haben, solchen Verurteilten eine Giftspritze zu geben. Machen wir nicht, haben die gesagt.
Ja.
Bei der Zeit habe ich gelesen, dass es gut sein kann, dass das Gericht das Gesetz als sowieso als unzulässig einstuft und das gar nicht in Kraft treten kann.
Genau. Also muss man abwarten, ja, aber dass es so überhaupt durchs Parlament geht, ne, das ist schon krass. Ja. Also das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat in einem Kommentar getitelt: Israels Schritt in die Finsternis. Und weiß nicht, dem kann man sich anschließen, finde ich. Gibt es denn überhaupt gar nichts Erfreuliches diese Woche?
Ich glaube nicht. Also der Wahl schafft es ja offenbar auch nicht, ne? Also jetzt ist es, wir nehmen ja ausnahmsweise am Donnerstag schon auf, wegen Karfreitag. Und aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme atmet er nur noch alle 5 Minuten. Die Hilfe ist eingestellt, er wird es wohl nicht mehr schaffen.
Ja, hör auf mit dem Wahl.
Was hast du denn gegen den Wahl?
Weil wie kann das sein, dass dieses halbe Land mitfiebert und bangt und hofft, Marine, Meeresbiologen, Wasserschutzpolizei, Bagger, noch mehr Bagger, Live-Ticker im Internet. Wie geht's dem Wal? Was macht der Wal? Wo schwimmt er hin? Wird er es schaffen? Gibt's schon T-Shirts und Stofftiere? Hat sich jemand die Filmrechte gesichert?
Nee, Leute, mir geht es kolossal auf die Nerven, echt. Ich mag Wale. Hier, hör mal. Tolle Tiere. Ist doch schön.
Weißt du, was ich mache, wenn ich mal alt werde? Oder krank oder arm.
Was machst du da?
Dann werde ich kurz vorher noch ganz schnell ein Wal. Oder von mir aus auch so ein niedlicher kleiner Eisbär, weil dann kümmert sich nämlich wenigstens jemand um mich. Ist doch wahr, ey.
Der arme Herr Schröder. Ich kümmere mich um dich, wenn du alt bist.
Wenn ich alt bin, bist du auch alt, mein Freund.
Ja, aber zusammen sind wir vielleicht jünger.
Na gut. Dann ja.
Siehste.
Tschüss.
Ach so. Nächste Folge übrigens erst in 2 Wochen. Ostern und so, ne?
Yes.
Tschüss.
Oh, schieb den Wal zurück ins Meer, echt.
Schieb den Wal zurück ins Meer.
Echt, ey. Hast du das gelesen von dieser Frau in London, die innerhalb von 4 Tagen mit eineiigen Zwillingen geschlafen hat? Also nacheinander mit beiden und dann schwanger geworden ist und jetzt soll das Gericht entscheiden, wer der Vater ist.
Was?
Und du kriegst es aber nicht raus. Du kriegst nicht raus mit den aktuellen Methoden, die zur Verfügung stehen.
Warte mal, die hat mit 2 Männern geschlafen, die eineiige
Zwillingspaar sind. So. Und das geht in Großbritannien total rum, die Story. Ich habe es beim Guardian gelesen. Weil der eine Zwilling war als Vater schon eingetragen. Und dagegen hatte jetzt der andere Zwilling geklagt. Das kannst du dir nicht ausdenken. So. Und jetzt soll das Gericht entscheiden, wer der Vater ist. Aber das Gericht sagt, es kann es nicht entscheiden. Es ist nicht nachweisbar biologisch, noch nicht. Und jetzt haben sie aber dem einen angetragenen Vater vorläufig die Vaterschaft wieder aberkannt, weil sie sagen, wir müssen erst klären, wer der Vater ist und können wir gerade nicht. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch erst mich total kaputt gelacht. Dann habe ich gedacht, ey, was für egoistische Vollhonks sind denn diese Zwillinge, oder? Also, dass die sich nicht untereinander einigen können oder von mir aus ein Trippelmodell schaffen oder wie auch immer und jetzt der Mutter und am Ende ja auch dem Kind diesen Gerichtsprozess zumuten und dieses ganze Hickhack und so. Ich fand es total, also
ich dachte, man macht sowieso
witzig und dann fand ich es einfach nur unmöglich.
Ich dachte, man macht sowieso immer alles gemeinsam, wenn man ein Zwilling ist.
Ja, offenbar vieles, aber
das auch nicht alles.
Nicht alles.
Ja.
Tschüss.